zur Predigt schreiten, aber ich muss leider schon noch zwei technische Ansagen machen. Könnte es sein, dass es unter uns Leute gibt, die ein Smart fahren und unten unsere Feuerwehrzufahrt versperrt haben? Zwei Smarts stehen da irgendwie so, dass sie weg müssen. Wenn ja, einfach raus und runter und wiederkommen. Das Zweite, ich habe was versäumt. Ihr habt alle schon die Bilder gesehen, ihr habt gesehen, dass es hinten Sekt gibt. Das ist ja nicht ganz üblich bei uns, so zu Beginn vom Gottesdienst schon ein Gläschen Sekt. Das ist nur, damit ihr das besser ertragt heute. Wir haben heute die Eröffnung einer Ausstellung. Die Ausstellung heißt Bilder zur Stille. Wir werden gleich einiges drüber hören und wir haben wichtige Gäste anlässlich dieser Ausstellung. Da ist nämlich der Markus Spingler, der die Fotos fotografiert hat. Er ist heute hier, kommt aus dem Schwäbischen rüber, hier über die Grenze ins Badische, zusammen mit seiner Frau, hat gestern die ganze Zeit die Bilder aufgehängt und alles hingerichtet. Herzlich willkommen euch beiden. Und wir haben noch einen prominenten Gast, stand auch in der Zeitung, unser Dekan Markus Engelhardt ist heute mal wieder hier unter uns, gibt sich die Ehre und hält uns einen großen Teil der Predigt. Und ich habe die Rolle des Zwischenrufers, der so ein bisschen reinblauert. Herr Engelhardt, Sie müssten jetzt mal den Predigttext lesen.
Ja, wir hören jetzt zunächst mal den Predigttext, den ganz normalen für diesen Sonntag. Wir haben den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Wer so ein bisschen sich im Kirchenjahr auskennt, weiß, dass diese letzten Sonntage passend zu dem immer trüberen Novemberwetter auch von den biblischen Texten und Themen etwas trüber, ernster, endzeitlicher werden. Und so ein bisschen spiegelt sich das auch in dem Predigttext wieder. Ein Abschnitt aus dem 18. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo Jesus mal wieder ein Gleichnis erzählt und ein durchaus provozierendes, nicht so ganz selbstverständliches Bild für Gott findet. Jesus wollte den Jüngern deutlich machen, dass sie immer beten und darin nicht nachlassen sollten. Deshalb erzählte er ihnen ein Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter. Der hatte keine Achtung vor Gott und nahm auf keinen Menschen Rücksicht. In der gleichen Stadt wohnte auch eine Witwe. Die kam immer wieder zu ihm und sagte: Verhilf mir zu meinem Recht gegenüber meinem Gegner. Lange Zeit wollte sich der Richter nicht darum kümmern. Doch dann sagte er sich: Ich habe keine Achtung vor Gott und ich nehme auf keinen Menschen Rücksicht. Aber diese Witwe ist mir lästig. Deshalb will ich ihr zu ihrem Recht verhelfen. Sonst verpasst sie mir am Ende noch einen Schlag ins Gesicht. Und der Herr fuhr fort: Hört genau hin, was der ungerechte Richter hier sagt. Wird Gott dann nicht umso mehr denen zu ihrem Recht verhelfen, die er erwählt hat und die Tag und Nacht zu ihm rufen? Wird er sie etwa lange warten lassen? Das sage ich euch. Sehr schnell wird er ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Aber wenn der Menschensohn kommt, wird er so einen Glauben auf der Erde finden?
Ja, das ist natürlich die große Frage, ob Gott so einen Glauben hier auf der Erde findet. Na, ich muss sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Also ganz ernst finde ich die Geschichte jetzt nicht und auch nicht unheimlich provokativ. Aus meiner Sicht ist eher so eine typische altbekannte Geschichte. Ich kenne die schon. Wer von euch kennt sie denn auch schon? Ja, gut. Ein paar müssen sie also zum ersten Mal hier hören. Also, mir geht's so, das ist so eine Geschichte, da höre ich die ersten zwei Verse und weiß schon, ich weiß, wie es weitergeht. der Richter wird weich und dann kriegt die Witwe, was sie möchte und dann ist alles gut. Und dann bin ich auch gleich bei der Moral von der Geschichte. Steht ja oben auch dran in der Geschichte, es geht ums Beten und dass man das tun soll und zwar so wie die Witwe, unablässig beten und dann wird Gott schon sich bewegen und was tun und wird dann auch schnell, steht hier sogar, eingreifen. Mir geht's denn so, dass ich ganz schnell mich reinversetze in die Rolle der Witwe und denk, ja, was die getan hat damals gegenüber dem Richter, das soll ich gegenüber Gott tun. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, was man da noch viel mehr sagen soll zu der Geschichte. Aber wir müssen natürlich eine Predigt vollkriegen. Und deswegen habe ich die Geschichte schon am Montagmorgen gelesen, bevor ich den Herrn Engelhardt in seinem Büro besucht habe zur Vorbereitung. Und da habe ich gedacht, stimmt es eigentlich? Stimmt es, dass ich so bin wie diese Witwe? Bin ich derjenige, der Tag und Nacht betet und sich ganz auf Gott verlässt und damit rechnet, dass Gott irgendwas Hilfreiches tut? Und ich habe gedacht, nee, eigentlich bin ich einer, der es gern selber macht. Der vielleicht betet, aber nicht wirklich damit rechnet, dass das was bewegt und dann doch sich selber um alles kümmert und auch die Sorge bei sich behält. So, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe mir dann in dem Morgen am Montag aufgeschrieben, das inständige Bitten ist längst nicht mehr unsere Sache. Also, ich kann auch schreiben, längst nicht mehr meine Sache, aber ich habe gedacht, vielleicht geht's ja ein paar von euch auch so. Wir sind zu Selbermachern geworden, die sich am meisten selber zutrauen. Immer am Machen und Sorgen. Und dann kam ja so die Kehrseite davon. Wir sind ruhelos geworden, leben wie wenn wir alleine wären, haben das Vertrauen in die Wirksamkeit Gottes verloren. Nicht Zeit der Gnade und des Heils, sondern Zeit der Sorge. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt, was ich da jetzt sage und ob das bei euch genauso ist. Wäre jetzt spannend, wenn wir darüber ins Gespräch kommen könnten, wie ihr das seht, das Verhältnis von selber machen, Verantwortung übernehmen, Dinge tun, die notwendig sind und Dinge Gott anzubefehlen und darauf zu vertrauen, dass Gott tatsächlich auch heute noch wirklich echt was machen kann. So, das war das, was wir dann zum zweiten Schritt kamen, zu Ihrem Predigtext.
Wir werden darauf zurückkommen. Von Menschen, die, denke ich doch mal, auch wenn ich nicht zu ihnen gehöre, dieser Wirkkraft des Betens, auch des ganz regelmäßigen, immer wiederkehrenden Betens viel zutrauen, handeln die Bilder dieser Ausstellung. Es klang schon an, es geht darin um die Spiritualität, das Gebetsleben der Mönche, insbesondere der Benediktiner, die ja sozusagen der Urmönchsorden gewesen sind oder sind, von dem her sich überhaupt die ganze mönchische Spiritualität entwickelt hat. Wir wissen so normalerweise als Protestanten nicht so wahnsinnig viel über diese ganze Tradition. Was uns zu den Benediktinern wahrscheinlich am ehesten einfällt, sind so die Klassiker Ora et Labora, Bete und arbeite, diese uralte Regel, heute neudeutsch würde man das mit einer gelingenden Work-Life-Balance wahrscheinlich am ehesten umschreiben können. Oder auch die andere klassische benediktinische Regel, die auch bis heute gilt, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden beten. So wird jeder Tag ganz klar strukturiert. Und von der Struktur, die der Tag der benediktinischen Mönche durch die 8 Stunden Gebetszeit erhält, davon erzählen die Bilder, die Markus Spingler gemacht hat. Und jetzt bitte ich ihn einfach, sich mal zu uns zu gesellen. Und bevor ich Ihnen gleich noch 2, 3 Fragen stelle, erzählen Sie uns vielleicht einfach am besten kurz selber, ja, was Sie zu diesem Fotozyklus motiviert hat.
Ja, also ich hatte vor ungefähr 1,5 bis 2 Jahren so eine im Beruf eine sehr anspruchsvolle, eine sehr stressige Zeit. Und in der Zeit habe ich mich irgendwie durch Zufall mit einem Buch befasst, das eben über die Mönche und über deren Gebetszeiten ging. Und ich habe gemerkt, dass es für mich ein guter Ausgleich, dass es für mich ein sehr guter Ausgleich war, um eben mit dieser Situation in der Arbeit umzugehen. Und da habe ich dann mir die einzelnen Gebetszeiten rausgegriffen. Vielleicht eine, die mir ganz besonders wertvoll war, das ist dieses blaue Bild da hinten. Die Vigil, die Nachtwache. Das war gerade in der Zeit, wo es mir einfach schlecht ging, wo wir in Norwegen irgendwo saßen dann in einem Haus und ich abends dann hergegangen bin, weil ich einfach nicht schlafen konnte und habe mein Fotoapparat genommen und habe einfach mal in die Nacht raus fotografiert. Und das fand ich damals total spannend, weil ich dann gemerkt habe, man hat in dieser Nacht nichts gesehen, da war einfach nur Dunkelheit. Und man hat nur dieses Mondlicht gesehen, mehr nicht. Und als ich das Bild angeschaut habe, dann habe ich gemerkt, Mensch, da ist ja was. Und das war genau in der Zeit, wo ich auch über die Vigil gelesen hatte in diesem Buch. Und die Vigil ist eigentlich die Stunde, in der die Mönche sich nachts um 2 Uhr aus dem Bett rausquälen und sich in die Kirche hocken und dann eigentlich Nacht aushalten. Als Sinnbild für Schwierigkeiten, für ich weiß nicht weiter, es ist eine Krise in meinem Leben. Und dann aber zu wissen, Gott hat in der Dunkelheit alles bereitet. Also dieses Wissen, da ist was da, was mich hält, auch wenn ich es noch nicht sehe. Das hat mich damals sehr fasziniert und letztendlich dann auch den Auslöser gegeben, dass ich mich dann auch mit den anderen Bildern befasst habe und die gemacht habe.
Wenn man die Begleittexte liest, die Sie zu Ihren Fotos geschrieben haben und jetzt nicht wüsste, dass sie von Ihnen sind, dann, so ist es mir jedenfalls gegangen, als ich die im Vorfeld gelesen habe, ich war sehr beeindruckt davon, da denkt man zunächst mal, ja, das muss eigentlich ein Benediktinermönch sein, der das aus einer ganz auch starken, eigenen, durchbeteten Erfahrung geschrieben hat, weil die sind sehr, sehr reflektiert und so zu jeder Gebetszeit auch so das jeweils Charakteristische rausgestellt, was dieses Gebet dann auch mit uns machen und bewirken kann. Umso erstaunlicher ist der Kontrast, wenn man erfährt, dass Sie weder Mönch noch Theologe sind, sondern in der IT-Branche unterwegs. Das ist also Ihr Hauptberuf. Sie arbeiten also für eine Welt, die dadurch definiert ist, es klang ja in dem Clip am Anfang schon an, dass alles auf absolute Steigerung und Intensivierung und Schnelligkeit und Effektivierung aus ist. Und so müssen Sie, wenn Sie in dieser Branche auch überleben wollen, funktionieren. Ich vermute mal, das ist nicht allzu weit hergeholt, dass Sie deshalb auch dieses Thema fasziniert hat, weil das dazu so eine Gegenwelt darstellt.
Ja, also absolut richtig. Es ist tatsächlich so, in der IT, das ist ja eine der Branchen, die sich mit am schnellsten entwickelt, halbiert sich quasi das Wissen alle 18 Monate. Das heißt, alle 18 Monate kann man die Hälfte seines Wissens wegwerfen und muss wieder gucken, dass man es wieder auffrischt. Und da darf ich dann im Bereich Organisations- und Prozessentwicklung arbeiten. Das ist dann auch der Bereich, in dem es eben darum geht, permanent Effizienzen zu steigern, Effektivität zu erhöhen. Und das ist eine Gegenwelt. Das ist eindeutig eine Welt, wo man eben, Sie haben es gerade sehr schön gesagt, wo man eben funktionieren muss. Und da sucht man sich natürlich oder stellt man sich irgendwann mal die Frage, ist das denn alles? Oder gibt es noch was anderes, auf das ich mein Leben aufbauen kann, als auf diese permanente Optimierung? Und da war das dann mein Gegenpol.
Haben Sie denn, man könnte fast denken, dass es so ist, wenn man die Texte von Ihnen auf sich wirken lässt, haben Sie auch schon selber ganz konkrete persönliche Erfahrungen darin gemacht, Ihre auf Funktionieren, Effektivität angelegte Berufswelt eben durch diese Gegenwelt sozusagen heilsam zu unterbrechen? Sind Sie auch selber schon im Kloster gewesen?
Ja, also im Kloster war ich schon öfters. Das ist so eines der Themen, die mich besonders faszinieren, weil das für mich ein stiller Ort ist, ein wirklicher stiller Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Das ist auch ein Thema, wo ich auch Fotokurse gebe in Klostern, um eben die Leute selber auch noch mit reinzuführen in so einen stille Aspekt. Und ich finde es einfach eine absolut wohltuende Welt. Und da immer wieder auszusteigen und sich die Zeit zu nehmen, das tut mir sehr, sehr gut.
Nun ist es ja so, wir kommen ja doch sicher mehrheitlich aus der protestantischen Tradition, Background. Und wir wissen, als vor bald 500 Jahren die Reformation dann losging, dass die Reformatoren neben etlichem anderen, was für die damalige Kirche und Frömmigkeit typisch war, eben auch das Mönchstum ziemlich radikal entsorgt haben. Das hatte damals gute Gründe. Die Reformatoren haben einfach gesagt, es geht nicht um Weltflucht und um Gegenwelten, die reale Welt immer nur so unter einem negativen Vorzeichen sind, sondern es geht darum, dass Christen ganz überzeugend Salz der Welt und Licht der Welt sind, in die Welt reingehen, sich also im ganz Alltäglichen zu bewähren haben. Deshalb nicht raus in die Klöster, sondern rein in die Welt. Manchmal denke ich, dass man da auch so ein bisschen damals das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat und dass uns doch auch so das Klösterliche, das Monastische und was da so an tiefen Einsichten nicht nur über Gott und den Glauben, sondern auch über den Mensch und seine Seele drin steckt, dass es da auch manches verloren gegangen ist. Und so ein bisschen hat man ja auch im evangelischen Bereich in den letzten Jahrzehnten diese Tradition auch wiederentdeckt. Und es gibt mehr und mehr auch Kommunitäten, die durchaus auch nach diesen benediktinischen Regeln leben. Mich würde mal noch interessieren, wer von Ihnen, von euch, hat denn schon mal eine begrenzte Zeit in einem Kloster verlebt? Also doch durchaus keine ganz geringe Zahl. Das ist nicht überraschend, weil das wirklich auch mehr und mehr Evangelische anzieht. Ja, soweit mal Herrn Spingler direkt gefragt. Und nun haben Norbert Aufrecht und ich uns überlegt, dass wir uns zwei seiner Bilder, die Ausstellung wird sie ja durch die nächsten Sonntage noch weiter begleiten, einmal etwas genauer auf uns wirken lassen wollen und dann auch mal schauen, ob man die irgendwie in Verbindung zu dem vorhin gehörten Gleichnis von Jesus bringen kann.
Ja, Markus, also wenn man das mit diesen Gebetszeiten anguckt, dann stellt man als erstes fest, die haben alle ganz befremdliche Namen, das ist alles lateinisch. Und mir ging so, ich habe mir auch mal überlegt, was würde ich fotografieren zu den einzelnen Zeiten. Und ich wäre dann ganz schnell bei gotischen Fenstern und beschaulichen Bildern. Aber du hast teilweise zu den Gebetszeiten Bilder fotografiert, wo ich gedacht habe, hä, was will er denn? Zum Beispiel zu dem hier. Das ist so eine Gebetszeit, die heißt Prim. Und was heißt Prim?
Das ist die erste Gebetszeit bei den Mönchen. Also, Das ist die Zeit der Vorbereitung auf den Tag, also wo ich mich nochmal zurückbesinne auf das, was ich eigentlich tun will, die Planungszeit sozusagen.
Uhrzeit?
Die ist um 8 Uhr ungefähr.
Um 8 Uhr circa morgens.
Wobei der Vatikan hat die zwischenzeitlich gestrichen. Also der hat die zusammengestrichen mit der Laudes.
Okay.
Das heißt, die zwei gehören jetzt eigentlich zusammen, wobei ich sie wichtig fand und deswegen trotzdem mit reingenommen habe.
Okay. Und dazu passt ein Bild von dem Riesenrad, deiner Ansicht nach. Ich habe mich gefragt, was ein Riesenrad in einem Fotozyklus über Beten im Kloster verloren hat. Also ich, meine erste Assoziation ist Herbstmesse, war ich kürzlich, habe Riesenrad fotografiert, da geht's laut zu, da ist bunt und schrill und da hat das Gebet doch überhaupt keinen Platz und nichts verloren. Also das kann wahrscheinlich nicht deine Intention gewesen sein. Also habe ich weiter überlegt. Und habe gedacht, wahrscheinlich will er sagen, es geht rund. Im Leben geht's immer rund, ne? Im Riesenrad geht's auch immer rund. Vielleicht wollen wir uns auch sagen, die Höhen und die Tiefen, die wechseln sich immer ab, weil da fährt man ja halbe Zeit hoch, die halbe Zeit wieder runter und so, kleines Höhepunkt und Tiefpunkt und all so Geschichten. Ist noch nicht, gell? Mir kam noch ein letzter Gedanke. Ja, also wie war das? Ich habe gedacht, ja, richtig. Im Rummelplatz ist das Riesenrad das langsamste, was es gibt. Ja, da braucht man keine Angst haben, traue ich mich auch rein, kriege ich keine Bauchschmerzen, gibt's keine Probleme. Vielleicht wollt ihr uns auch sagen, das Leben ist vielleicht irgendwie vordergründig turbulent, aber eigentlich lebt ihr jeden Tag 24 Stunden und so geht in einer großen Gleichförmigkeit, läuft eure Lebensuhr ab und eure Lebenszeit geht zu Ende. Könnte ja sein. Aber hätte alles noch nichts mit dieser Gebetszeit zu tun, oder?
Also ich finde alle Gedanken interessant und die sollte man wahrscheinlich alle noch mit einbauen in das Thema. mein Gedanke war tatsächlich, also ich fand den ersten Gedanken von dir, den möchte ich auch nochmal aufgreifen, dieses, ich bin auf dem Rummelplatz und ich möchte eigentlich jetzt Ruhe finden, mitten in diesem Rummel. Der Gedanke steckt da schon noch drin. Ich steige ein und ich fahre nach oben und plötzlich, und das war mein Gedanke dann dahinter, habe ich den Überblick. Ich sehe plötzlich, wo wuselt's, wo sind vielleicht Verstopfungen, wo soll ich besser nicht lang gehen? Welche Wege gibt's denn überhaupt? Wo soll ich,
also für was soll ich mich entscheiden? Die Kabine vom Riesenrad ist quasi die Kapelle des Rummelplatzes.
Gutes Bild.
Ja. Okay. Jetzt habe ich's, okay.
Genau.
Aber du wolltest noch weiter erzählen, was du dir so gedacht hast.
Ja, also das war für mich so das Wesentliche, einfach eine Zeit zu haben, auch morgens, wenn, und das war für mich interessant, bei den München das zu merken, die hatten das, eine Zeit, bevor ich wirklich loslege in der Arbeit, bevor ich jetzt meinen Outlook aufmache und mir alle meine Mails anschaue und sofort anfange zu reagieren, herzugehen und eben zu versuchen, in den agierenden Modus zu kommen, zu sagen, jetzt gucke ich mir erstmal an, was ist denn heute tatsächlich dran, was sind die wichtigen Dinge. Und was ich festgestellt habe in der Überlegung innerhalb der Prim, wir sind ja heute eine Gesellschaft, die sehr viele Optionen bietet. Das heißt, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, wo man sich morgens schon Gedanken machen muss, was muss am Abend alles fertig sein. Und ich glaube, heute sind wir eher an dem Punkt, wo man im Gegensatz zu früher sich nicht die Frage stellen muss, was mache ich denn heute alles, sondern vielleicht eher, was lasse ich denn heute alles. Also den Schwerpunkt einfach auch zu legen auf sein Leben, auf die Dinge, die man tut. Das war so ein wesentlicher Gedanke dieser Prim.
Also so ein bisschen Abstand gewinnen, in die Adlerperspektive auf meinen Terminkalender gucken und mal gucken, was ist wirklich dran, was ist das Wesentliche, was kann ich vielleicht auch fallen lassen. Also Abstand, um selbstverantwortlich dann auch zu agieren. Herr Engelhardt, wie passt denn das Riesenrad zu der bittenden Witwe und dem ungerechten Richter?
Die Frage ist wirklich nicht so leicht zu beantworten. Mir ging es auch so, um noch einen Moment beim Bild zu bleiben, dass das Riesenrad in mir so zwei Assoziationen ausgelöst hat, eine negative, eine positive. Die negative klang auch schon bei Norbert Aufrecht an. Ich will es mal, um beim Bild des Rades zu bleiben, auf das Wort Hamsterrad bringen, dass wir uns tatsächlich in unserem Alltagsleben, dem Multioptionalen, wo von außen her nicht nur viele Optionen, sondern oft auch wahnsinnig viel Erwartungen an uns herangetragen werden, tatsächlich oft wie so in einem Hamsterrad fühlen, wo, um das mit dem Titel eines in den letzten Jahren viel gelesenen Buches zu sagen, wo es weniger darum geht zu leben, sondern mehr darum gelebt zu werden. Und so fühlen wir uns ja wirklich oft, dass eigentlich nicht wir unsere Zeit in der Hand haben, sondern die Zeit hat uns in der Hand. Also das ist so die eine Assoziation. Aber es gab eben auch die andere, es ist ja zu Recht schon gesagt worden, das Riesenrad bewegt sich nicht schnell, sondern langsam. Und wenn man oben ist, hat man tatsächlich auch dieses fast erhabene Gefühl, das man auch hat, wenn man einen Gipfel besteigt und die wunderbare Weitsicht genießt und dann manchmal in guten Momenten so das erlebt, wie es in einem alten Kirchenlied heißt, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Also sprich, die Dinge rücken sich wieder zurecht, was hier unten in den Mühen der Ebene oft so wahnsinnig wichtig und bedeutsam erscheint, verliert plötzlich seine Bedeutung und wir können den Dingen wieder auf ihrem eigentlichen Grund sehen und das, was wirklich wichtig ist und was uns auch gut tut. Das waren so die beiden Dinge, die mir dabei gekommen sind. Ja, wie kann man das nun auf diesen Text beziehen? Ich will mal bei dieser Figur dieses sogenannten ungerechten Richters bleiben. Den finde ich nämlich auch eigentlich ambivalent und zwiespältig. Erstmal, wenn man die Geschichte so hört, ist es ja der klassische Unsympathe. Ein richtiges Ekelpaket. Es wird von ihm gesagt und er sagt das dann später auch in seinem ziemlich skrupellosen Selbstgespräch, was er da führt, auch ganz offen von sich. Er hat keine Achtung vor Gott, er ist offenbar nicht fromm, was für Richter im alten Israel ziemlich skandalös war, weil die waren ja auch dazu da, das Gottesgesetz auch zu bewahren und durchzusetzen. Und dann darüber hinaus hat er aber auch keine Achtung vor den Mitmenschen. Er hat also auch sein Amt, was ja ein Friedensamt für das Funktionieren des Gemeinwesens war, hat er also auch ziemlich vernachlässigt. Also eigentlich eine ziemlich peinliche Figur. Und er entzieht sich dieser Witwe, der offensichtlich Unrecht geschehen ist, immer wieder, weil die ihm einfach nur lästig ist. So soll's eigentlich nicht sein. Wenn's heute hier am Amtsgericht oder am Landgericht so einen gäbe, der eigentlich wirklich von der Sache her dringend einen Fall beurteilen müsste und es immer wieder auf die lange Bank schiebt, dann gäbe es irgendwann Leserbriefe in der BZ und der bekäme ein Disziplinarverfahren, würde vielleicht einen einstweiligen Ruhestand versetzt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, und das bringt mich jetzt zu diesem Thema, Riesenrad, sich bewusst werden, was ist wirklich wichtig, was nicht, ist die, dass ja in diesem Richter auch ein durchaus wiederum sympathischer Zug auftaucht, nämlich, dass der sich nicht einfach von außen fremd bestimmen lassen will. Der lässt sich nicht seine Agenda einfach vorschreiben, sondern der hat offensichtlich den Grundsatz, ich entscheide oder versuche selber mein Leben zu gestalten und die Dinge dann zu tun, wenn es mir passt, wenn ich es will. Er verschafft ja am Ende auch der Witwe ihr Recht. Zwar aus Motiven, die uns so nicht gerade die aller ehrenwertesten erscheinen, aber das bleibe mal dahingestellt. Jedenfalls, er tut das nach eigenem Gusto. Und da steckt zumindest auch eine Teilwahrheit drin, nämlich wirklich die, sich nicht von außen leben zu lassen, sondern selber zu leben. Sie haben in dem Begleittext zu der Prim, das ist ein Satz, der mir sehr eingeleuchtet hat, geschrieben, Menschen, die gegenwärtig sind, die also nicht schon immer drei Schritte voraus oder wiederum nostalgisch in der Vergangenheit hängen, sondern die im Hier und Jetzt da sind, entwickeln Ausstrahlung, schaffen Vertrauen und finden selbst Ruhe und Entschleunigung. Das fand ich gut. Und vielleicht hat dieser Richter so etwas ja für sich selber auch erfahren. Es gibt von Bonhoeffer einen wunderbaren Satz, den ich immer mal wieder so ein bisschen meditiere, wo es auch um das Verhältnis von Beten und Arbeiten, ora et labora, geht und wo er sagt, wir sollen beten, als ob alles Arbeiten nichts nützen würde. Und wir sollen arbeiten, als ob alles Beten nichts nützen würde. Es klingt auf den ersten Blick fast ein bisschen paradox, aber er will damit einfach sagen, wir sollen das, was wir gerade tun, auch wirklich bewusst tun und richtig tun und dann nicht schon irgendwie halber bei den anderen sein. Das ist Gegenwärtigkeit. Und das können wir vielleicht von dieser etwas skandalösen Figur des Richters doch lernen.
Gut, vielen Dank. Dann habe ich ja doch die Hälfte richtig gemacht, wenn ich alles versuche selber zu machen, weil ich denke, Gott tut vielleicht nichts. Okay. Also so beten, wie wenn Gott nichts tun würde und so, so beten, wie wenn, sagen Sie es nochmal, finde ich einen wichtigen Satz.
Beten, wie wenn alles Arbeiten nichts nützen würde und arbeiten, wie wenn alles Beten nichts nützen würde.
Schön, können wir mit heimnehmen, so einen Satz. Wir haben noch ein zweites Bild rausgesucht und da will ich nochmal ansetzen bei den Namen von den Gebetszeiten. Die erschließen sich mir nämlich zum allergrößten Teil nicht. Aber eine Gebetszeit hat einen Namen, da habe ich sofort eine gute Assoziation. Die heißt nämlich Vesper.
Vesper.
Also, das ist also die einzige Gebetszeit, die nach einem gut schwäbischen Wort benannt ist. Und ich habe sofort eine Assoziation. Da geht es also um Wurstbrote, um Spiegeleier oder so. Es geht um Feierabend. Und du hast dazu dieses Bild fotografiert. Das hat mir total gut gefallen, muss ich sagen. Und ich habe gedacht, das passt zu Feierabend. Eine Feder oder Federn, die einfach nur hängen und da sind, die nichts mehr machen müssen, die völlig entspannt, relaxed sind. Ein Bild vom Loslassen. Ein schönes Bild. Ein Bild, das in mir auch Sehnsucht weckt. Ich wäre auch ganz so einer, der manchmal einfach so abhängt. Völlig entspannt und relaxed und loslassen kann. Und ich habe dann überlegt, vielleicht waren da die Mönche im Vorteil gegenüber uns. Die waren ja da in so einer festen Struktur eingebaut und da war wahrscheinlich festgelegt, von da bis da wird gearbeitet. Und wahrscheinlich war vieles auch noch in der Landwirtschaft so, vom Klostergut oder so. Und da ging dann auch noch die Sonne unter, dann war sowieso rum. Konnte man immer weiterarbeiten. Und dann hat man sich getroffen, gemeinsam zu dieser Gebetszeit Vesper. Und dann war jedem klar, jetzt ist Feierabend. Und es wird auch nichts mehr verlangt hinterher. Und die hatten damals auch noch ganz wenig Telefone und Handys und E-Mails. Die konnten wirklich abschalten. Und es gab diesen Begriff vom Tagwerk. Die Arbeit für einen Tag. Da, glaube ich, hat sich bei uns einiges zum Schwierigen verändert. Ich mache ganz viele Arbeiten, die sich über viele Tage hinziehen. Ich habe ganz oft abends das Gefühl, ich bin nicht fertig geworden. Das Tagwerk ist nicht vollbracht. Und dann kann es passieren, dass ich abends um 9, 10 nach irgendeiner Sitzung heimkomme und meinen Laptop aufmache. Und dann sind die neuesten E-Mails da und dann gebe ich doch noch die oder jene Antwort. Und ich gehe mit Gedanken an die Arbeit ins Bett. Von wegen Entspannung, Ausspannen, relaxed sein. Vielleicht kennt ihr das auch, dass das so unabgeschlossen ist und auch innerlich unabgeschlossen ist, die Sache mit der Arbeit. Was kann man denn da dagegen tun? Fällt Ihnen als was ein, so als Dekan, hat man ja wahrscheinlich da viel Erfahrung mit abschließender Arbeit und so.
Die Frage kann ich nur als pure Ironie auffassen. Als Dekan hat man, wie in ganz vielen Berufen, eigentlich vor allen Dingen die permanente Erfahrung mit unabgeschlossener Arbeit und wie fragmentarisch und bruchstückhaft alles ist. Und mir geht's genauso. Ich komme auch oft abends nach nicht immer sehr erquicklich verlaufenden Sitzungen nach Hause, bin eigentlich todmüde, manchmal auch ein bisschen verdrossen über das, was da in der Sitzung so war. Und trotzdem schaffe ich es in der Regel nicht, dann einfach zu Hause das sein zu lassen und mir noch irgendwas Gutes zu tun oder vielleicht auch gleich schlafen zu gehen, sondern ich fahre auch nochmal den Rechner hoch und schaue in meine E-Mail-Box rein, um wenigstens das Gefühl zu haben, die Mails sind jetzt weggearbeitet, damit nicht gleich am nächsten Morgen schon wieder 10, 15 Mails auf mich warten. Und zugleich weiß ich doch irgendwo, dass es nicht gut ist. Diese Spiritualität der Mönche, glaube ich, hat auch für uns Evangelische etwas sehr Wichtiges, weil sie so etwas ist, was über lange, lange Zeiten entstanden ist und geprägt ist. Die beten ja nicht frei in ihren Gebetsstunden, sondern das sind ja lauter uralte geprägte Gebetstexte von den Psalmen angefangen bis dann hin zur Tradition der katholischen Kirche. Wir Evangelische neigen manchmal so ein bisschen dazu, da so etwas drauf herabzuschauen, weil es kommt einem da manchmal so ein bisschen runtergebetet, manchmal auch runtergeleiert vor, oder wir denken, wenn wir beten, dann müssen wir sozusagen ganz auf der Höhe der eigenen Empfindungen sein, ganz präsent sein. Das geht eigentlich nur im freien Gebet. Ich glaube, dass wir beides brauchen. Auch Beten ist ja ein Handwerk, was auch irgendwo ein Stück weit gelernt sein will. Und wenn dieses Handwerk auch einen goldenen Boden haben soll, dieses Gebetshandwerk, dann brauchen wir dazu irgendwie auch Werkzeuge, auf die wir zurückgreifen können. Und das sind, glaube ich, auch die geprägten Gebete, die wir nicht selber immer aus uns heraus machen müssen, sondern die uns sozusagen schon vorgegeben sind. Wir haben da nur relativ wenige, Gott sei Dank das Vaterunser, das uns mit allen Christen verbindet. Aber da schaue ich da manchmal schon auch so etwas neidvoll auf die katholischen Christen hin, die da einfach mehr zur Verfügung haben, was ihnen dann auch hilft, ihrem Beten auch eine Struktur zu geben. Vielleicht könnte man es etwas salopp so sagen, diese bittende Witwe in unserem Text, die hat sicherlich keine Stundengebete gebetet, sondern die ist immer wieder ganz spontan und leidenschaftlich und emotional, wenn es ihr danach war, hat sie versucht, irgendwie diesen Richter, diesen bräsigen Menschen anzugehen, damit er sich endlich ihr zuwendet. Die steht gewissermaßen mehr für unsere evangelische Form des Betens, direkt, unmittelbar, manchmal auch emotional. Aber wir brauchen eben auch diese andere Seite. Es gibt einen Satz aus der Regel der Benediktiner, der mich immer sehr beeindruckt hat, der heißt ins Deutsche übersetzt, bewahre die Ordnung und die Ordnung wird dich bewahren und halten. Da ist doch viel nicht nur Glaubenswahrheit, sondern auch Weisheit über uns Menschen drin. Und ich könnte mir denken, mir ist es jedenfalls schon manchmal so gegangen, wenn wir mal Krisensituationen haben, dunkle Täler, durch die wir durch müssen, dass es dann, auch wenn es am Anfang wahnsinnig anstrengend ist, auch eine Hilfe sein kann, sich auf diesen Weisheitssatz einzulassen und versuchen, seiner Zeit, seinem Tag eine äußere Struktur zu geben. Und dann merkt man mit der Zeit auch, wie das dem Inneren auch irgendwie gut tut. Und es hilft uns dann, glaube ich, auch dazu, wieder dieser Figur der bittenden Witwe etwas näher zu kommen und der Kraft unseres Betens auch wirklich etwas zuzutrauen, dass das nicht irgendwo zwischen Himmel und Erde versickert, sondern Gott auch wirklich erreicht und dass er sich davon auch bewegen lässt.
Inständiges Gebet bei der Witwe, die bittet, und bei den Mönchen, die in festen Rhythmus, in der klaren Ordnung bitten. Wir haben dich vor dem ersten Gottesdienst gefragt, und ich finde, es könnte jetzt auch ein Abschluss für diese Predigt sein, wie du das denn lebst. Es ist ja schön, Fotos zu machen über Tagzeitgebeten. Ich habe vorher erzählt, 7 oder 8 Gebetszeiten gibt's. Wie machst du das in deiner Firma? Und wie machst du das mit dem Abend, mit der Vesper? Gibt's da irgendeinen Ritus für dich, der dich dann auch trägt und hält, bewahrt? Also,
dann fange ich mal bei der Vesper an. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe gekündigt. Also das heißt, das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen.
Gute Idee.
Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Nee, ich war früher als Berater unterwegs und da hatte ich diese Situation auch, dass ich abends heimkam, dass ich meine Mails noch gecheckt habe, dass ich bis 11 Uhr gearbeitet habe. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das ist es nicht. Und jetzt arbeite ich in einer Firma, wo einfach das Notebook abends, wenn ich heimgehe, das kann auch mal 7 Uhr abends sein, aber dann bleibt das Notebook in der Dockingstation. Und dann bin ich daheim. Und dann bin ich weg und dann bin ich entspannt. Also so weit es meine Kinder dann zulassen. Das ist das eine. Also wirklich auch an der Stelle habe ich auch einen Schritt gemacht, wo ich gesagt habe, der muss jetzt radikal sein, weil sonst schaffe ich es nicht, sonst komme ich nicht weg. Jetzt im Alltäglichen merke ich gerade, das hilft mir auch sehr. Ich habe einfach auf meinem Handy diese Zeiten da einprogrammiert und dann klingelt es halt drunter rein bei mir auf dem Schreibtisch. Dann vibriert es und dann weiß ich, jetzt wäre eine gute Zeit zu unterbrechen. Das klappt natürlich auch nicht immer, wenn man gerade im Meeting sitzt, ist das ungünstig, wenn man dann rausrennt. Aber ich weiß, da war was und dann ziehe ich mich einfach zu gegebener Zeit auch zurück und das muss ja keine Stunde sein. Und das ist das, was mich fasziniert hat. Ich habe vor einiger Zeit auch ein Buch gelesen über die Wüstenväter. Da ging es um das Gebet der Stille. Und dann habe ich gedacht, um der Alice, wenn ich das jetzt lese und da steht dann drin, du sollst täglich meditieren, dann hocke ich wahrscheinlich 4 Stunden irgendwo im Keller. Und diese Mönche, das fand ich total interessant, oder diese Wüstenväter, die haben gesagt, 20 Minuten am Tag, vielleicht 2x20 Minuten am Tag, das wäre doch klasse, wenn man das hinkriegt. Und das versuche ich gerade morgens zu machen, also Vigil nicht um 2 Uhr, sondern bei mir ist es dann halt etwas später, hinzusitzen und einfach mal 20 Minuten zur Ruhe zu kommen. Auch nicht aktiv zu beten, sondern einfach zu hören. Ich habe manchmal so den Eindruck, als ob Gott einem auf die Schulter klopft oder mir und sagt, hey, hör doch mal auf zu reden, ich möchte gerne mit dir sprechen. Und ich plappere ihn einfach voll. Und das sind solche Zeiträume, wo ich gemerkt habe, das muss gar nicht viel sein. Da reicht vielleicht schon ein paar Minuten, wo man sich mal rauslöst und einfach sich bewusst macht, das war das, was Sie gesagt haben, gegenwärtig sein, ich bin jetzt da. Punkt.
Vielen Dank. Ich glaube, das war nochmal was das auch so von dem hohen Level runtergeholt hat. So klösterliche Gebetszeiten und unser Alltag, wie geht es zusammen? Man kann Tricks finden, um da ein Stück weit in die Richtung zu kommen. Und 20 Minuten am Tag sind auch schon viel, viel mehr wie gar keine Zeit in der Stille, in der Gegenwart Gottes. Vielen Dank. Wir wollen jetzt von der Theorie zur Praxis kommen, zum Beten, zur Fürbitte und wollen dazu zuerst ein Lied singen.